willkommen bei uns im Mutterhaus in Aidlingen. Wir freuen uns, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben und dass Sie da sind. Auch die Eltern oben mit ihren Kleinen bei den Übertragungsgeräten und unsere Schwestern im Weitblick. Wir sind hier im Namen des dreieinigen Gottes versammelt. Ihn wollen wir loben und rühmen. Deshalb lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam einstimmen in das Lied: Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre. Nummer 3. In Zeit mit Gott war heute die Bibelstelle aus Jesaja 41, Vers 10 angegeben. Mit dieser Zusage aus dem Mund des lebendigen Gottes und den letzten Sätzen möchte ich Sie alle grüßen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Auch wir dürfen uns der Zuwendung Gottes und seinem Versprechen zu helfen gewiss sein. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. In diesen Tagen schwirren so viele Viren und Bazillen durch die Luft. Und es ist zum Staunen, was die Wissenschaft alles entdeckt. Singen schützt das Immunsystem. Und da habe ich gedacht, wir haben so viele schöne Loblieder. Deshalb singen wir noch ein Lied. Und zwar Nummer 70. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst zur Infektabwehr und für unser Immunsystem. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, hab du so Dank für all dieses, was wir im Lied dir schon gesagt haben. Danke, dass das keine leeren Floskeln sind, sondern dass das alles Wirklichkeit ist, weil du dich dahinter verbirgst. Und danke, dass du uns jetzt auch heute Mittag hier siehst. Danke, dass wir gesund hier sein dürfen. Und du bist der eine, der weiß, was jeder Einzelne braucht. Und du bist auch der eine, der einzig und allein zutiefst helfen kann. Und danke, dass du uns einfach berührst mit deinem Wort und uns begegnest. Amen. Unsere Werbung mit dem Wappen von Baden-Württemberg hat's mir angetan. Wir können alles außer Hochdeutsch. Ja, und heute möchte ich Sie an ein urschwäbisches Wort erinnern. Ob es orthografisch richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe es dem Gefühl nachgeschrieben. Ja, Sie haben so schön geschmunzelt und gelächelt. Vielleicht können wir es uns gegenseitig erklären, denn da sitzen Leute unter uns, die es garantiert nicht verstehen. Ja. Entschuldigung, ich verstehe leider nichts. Ja. Eng. Sparsam und nicht verschwenderisch. Genau, meine Frau hat zu mir gesagt, ich soll Päpernäubes hinaussitzen. So kann es eigentlich nur der Schwabe sagen. Das ist wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe noch der Päber. Gell, das ist das, was Sie so nett gesagt haben. Bei dem sitzt der Geldbeutel nicht locker, sondern fest. Ein Sparsamer. Oder auch ganz nah dran. Oder noch enger als eng. Ganz päp drauf. So können wir dieses Wort ins Hochdeutsche übertragen. Und so ein Päber oder ganz naher im positiven Sinn war der Apostel Johannes, mit dem wir uns heute näher befassen wollen. Der Name Johannes, den seine Eltern Zebedäus und Salome ihm gaben, ist die griechische Form des hebräischen Jochanan und bedeutet, der Herr ist gnädig. Wir könnten auch übertragen, er, der lebendige Gott, ist mir gut und nahe. In gnädig steckt das althochdeutsche Wort genahen. Das geschieht jeden Tag, wenn die Sonne untergeht und der Himmel die Erde berührt. Und da habe ich gedacht, das passt noch einmal zum Johannes. Ganz päp. Sogar mit seinem Namen. Und Johannes war wirklich einer, der nah dran war am Puls der Zeit. Das zeigte sich daran, dass ihn nach mehr verlangte als nach irdischen, vergänglichen Werten. In ihm brannte die Sehnsucht nach dem Ewigen, nach Echtem und Unvergänglichem, nach Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Johannes war an der Wahrheit interessiert. Und das war's, was ihn aus seinem Heimatort Bethsaida, nordöstlich vom See Genezareth, Luftlinie 130 Kilometer südlich, zu Johannes dem Täufer an den Jordan trieb. Ich habe gedacht, was muss da für eine Sehnsucht drin gesteckt haben in diesem jungen Mann, dass er seinen Beruf mal an die Seite nimmt, sich eine Auszeit nimmt und sagt, ich gehe jetzt mal an den Jordan zu diesem Johannes. Ich muss mir das anschauen. Ich habe so das Empfinden, da finde ich die Wahrheit. Und so trat er in seine Gefolgschaft ein, fing nochmal von vorne an und wurde ein Schüler, ein Jünger beim Johannes dem Täufer. Johannes war ganz nah am Ort des Geschehens. Und als Johannes der Täufer auf Jesus deutete und sprach, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da war Johannes dabei. Dieser Ausruf setzte eine Zäsur in sein Leben. Zusammen mit Andreas ging er neugierig und interessiert wie ein Detektiv hinter Jesus her. Endlich drehte sich Jesus um und fragte, was sucht ihr? Wie aus der Pistole geschossen kam die Frage, Rabbi, Lehrer, wo wohnst du? Und mit einer einladenden Geste sprach Jesus drei Worte, kommt und seht. Johannes durfte mit Andreas kommen und sehen und nah bei Jesus sein. Das war eine Wucht, nah bei Jesus. Das steht plakativ wie eine Lichterkette über dem Leben des Apostels Johannes. Aus Zeitgründen kann ich nur ein paar Begebenheiten herausgreifen aus seinem Leben. Gerne hätte ich ja gewusst, wie der galiläische Fischereibesitzer Zebedäus an jenem Morgen reagierte, als Jesus sie allesamt bei der Arbeit antraf, beim Netzeflicken. Zu seinen Söhnen gewandt, sprach Jesus: Folgt mir nach. Alles ging sehr schnell. Beide Söhne hängten von einem Augenblick zum anderen ihre Netze und damit ihre gesicherte Existenz an den Nagel, um für immer bei Jesus zu sein. Ob Zebedäus irgendwann verstanden hat, wer ihm da seine Söhne und seine Altersvorsorge weggenommen hatte? Zunächst war dies ganz gewiss ein Schmerz für den Vater. Aber er hielt sie nicht zurück. Er band sie nicht an sich fest. Er legte ihnen keinen Stein in den Weg. Eine spannende Sache. Und zusammen mit Simon Petrus und seinem Bruder Jakobus gehörte Johannes zum inneren und vertrauten Kreis der 12 Apostel um Jesus. Johannes, Petrus und Jakobus waren die einzigen, die Jesus mitnahm, als er die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus von den Toten auferweckte. Sie können das in Markus 5, Vers 21 folgende nachlesen. Und dieselbe Dreiergruppe war Augenzeuge, als Jesus auf dem Berg vor ihren Augen verklärt wurde. Matthäus 17. Und ebenso war Johannes mit Andreas, Petrus und Jakobus mit von der Partie, als sie zusammen den Tempel verließen, ins Kidrontal kamen und auf der gegenüberliegenden Seite den Tempel sahen. Es war damals ein Weltwunder, das goldene Dach, ein prächtiger Bau. Und dann erklärt ihnen Jesus: Kein Stein wird von diesem Bau auf dem anderen bleiben. Und dann waren es diese vier Männer, die Jesus fragten: Herr, wann wird das Ende kommen? Es steht in Markus 16. Johannes hatte nur einen Wunsch und verfolgte nur ein Ziel: für immer bei Jesus. Dieser Eifer war ihm und seinem Bruder Jakobus eigen. Bei ihrer Berufung ins Apostelamt gab Jesus Christus diesen beiden Brüdern den Beinamen Boanerges, Söhne des Donners, um ihren Feuereifer, vielleicht auch ihr aufbrausendes Temperament zu bezeichnen. Vielleicht wird ihr Bild vom Johannes jetzt ein bisschen wackeln. Ja, Johannes war eifernd, stürmisch und leidenschaftlich. Genauso wie sein Bruder Jakobus wollte auch Johannes Feuer vom Himmel auf die samaritanischen Dörfer fallen lassen, als sie Jesus nicht aufnehmen wollten. Ich lese Ihnen dazu den Text nach der Übertragung Hoffnung für alle aus Lukas 9, Vers 51 bis 56. Weil die Zeit nahe war, dass er wieder zu Gott zurückkehren sollte, entschloss sich Jesus, nach Jerusalem zu reisen. Unterwegs schickte er Boten voraus, die in einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgen sollten. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elia, damit sie alle verbrennen. Jesus wies sie scharf zurecht: Habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lassen sollt? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu retten. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Feuer vom Himmel. Das erlebten die Einwohner der Stadt Dresden in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945. Die mit einer 500.000 Flüchtlingen überfüllte Stadt wurde durch einen schrecklichen Bombenangriff in ein Flammeninferno verwandelt. Hatte da jemand im militärischen Hauptquartier den Befehl gegeben, lasst Feuer vom Himmel fallen? Schrecklicheres ereignete sich wenige Monate später am 6. August 1945. Feuer vom Himmel über der japanischen Stadt Hiroshima. Der Abwurf der ersten Atombombe kostete 200.000 Menschen das Leben und legten die Stadt in Schutt und Asche. Was war nur in die Söhne des Zebedeus gefahren, dass sie eine ganze Gegend zerstören wollten? Johannes scheint genauso wie sein Bruder ein aufbrausendes und jähzorniges Temperament gehabt zu haben. Diese beiden Hitzköpfe ließen sich von Jesus korrigieren und in ihre Schranken weisen, sonst wären sie gewiss nicht mehr mit Jesus mitgezogen, sondern hätten stockbeleidigt die Fischereinetze wieder vom Nagel heruntergeholt und hätten sich in Bethsaida in ihren Groll verkrochen und wären dort umgekommen. Und obwohl Jesus ihnen auf ihren höchst eigenen und auch den Wunsch der Mutter, die übrigens eine Schwester der Maria war, keinen Ehrenplatz im Reich Gottes versprach, sondern Leiden voraussagte, blieben die Söhne des Zebedeus päp bei Jesus in seiner unmittelbaren Nähe. Etwas von seiner kantigen und aufbrausenden und intoleranten Art begegnet uns in Markus 9, Vers 33 bis 41. Dann kam er, Jesus, nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, nahm es in den Arm und sagte zu ihnen, wer eins von solchen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Johannes antwortete ihm, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, der trieb Dämonen in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sagte, ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn es gibt niemanden, der eine Wundertat tun wird in meinem Namen und kurz darauf böse von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Johannes war in das Ganze mit involviert. Zunächst erläutert Jesus die Frage der Jünger, die eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt war. Ich kann mir vorstellen, dass die rot wurden bis über alle Ohren. Wie peinlich. Unterwegs hatten sie sich abgeschottet und alleine drüber diskutiert, wer von uns Zwölfen ist wohl der Erste, der Größte.
Sie brauchen nur in den Kindergarten gehen und in eine ganz kleine Gruppe mit kleinen Kindern, da erfahren sie es gleich. Ich bin der Beste. Ich bin der Erste. Ich bin größer. Jeder möchte der Erste sein. Jeder möchte der Beste sein. Das steckt in unseren Genen drin. Das, was Jesus ihnen aber sagte, passte gar nicht in ihre Überlegungen hinein. Sie hatten sich's anders vorgestellt. Jesus sprach, wollt ihr die Ersten im Reich Gottes sein, so müsst ihr bereit werden. Wörtlich steht da sogar, die Äußersten und Letzten zu werden. Jesus veranschaulichte dies, indem er ein Kind in die Arme nahm. Das Kind hätte ich gerne gesehen. Ich wäre es auch gerne gewesen. Freundlich, gastfreundlich stellte Jesus das Kind in ihre Mitte. Das bedeutet, du gehörst zu uns. Es war eine Lektion über Liebe, die Jesus ihnen da erteilte. Die Liebe tut nicht groß. Sie prahlt nicht. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, heißt es in 1. Korinther 13. Wie gut, dass Johannes nah, Päp bei Jesus in seiner Nähe war und vor ihm ganz schnell, so steht es im Grundtext, das zur Sprache bringen konnte, was ihn gerade so stark beschäftigte und umtrieb. Die Sache mit dem Mann, der nicht zur Gefolgschaft Jesu gehörte und trotzdem im Namen Jesu Dämonen austrieb. Aus diesem Grund hatte sich Johannes eingemischt und versucht, den Dienst dieses Mannes aufzuhalten. Vermutlich war Johannes von seinem falschen Handeln überführt und erzählte erst deshalb jetzt brühwarm Jesus. Er fühlte die Schärfe des Tadels, der in Jesu Worten steckte, und bereute sein Tun. Sein Gewissen war beunruhigt. Er wurde empfindsamer. Vor allem spürte Johannes seinen Mangel an Liebe. Vielleicht erschreckt sie die folgende Aussage eines Auslegers. Hier wird deutlich, dass Johannes zu einem äußerst sektiererischen, engstirnigen, unnachgiebigen und rücksichtslosen Verhalten fähig war. Es zeigt die Intoleranz von Johannes. Er war impulsiv, dreist, ungestüm, leidenschaftlich und ehrgeizig, genauso wie sein älterer Bruder Jakobus. Und Professor Adolf Schlatter schreibt, ehrgeiziges Großseinwollen schändet und erniedrigt in den Augen Jesu, weil es nicht aus der Liebe stammt und darum zur Sünde führt. Auf diesem Weg bereiten wir uns unsere Größe dadurch, dass wir die anderen drücken und schwächen, gründen unsere Ehre auf die Erniedrigung der anderen, unsere Stärke auf ihre Schwäche und unseren Reichtum auf ihre Armut. Solcher Größe wird Jesus zum Widersacher. Er stößt sie um. Im ERF hätte ich gern eine Sendung von Winrich Schäffbuch angehört. Die Zeit hat es mir nicht erlaubt, ich war da weg, mit dem Titel »Alles, was groß ist in dieser Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel«. Ich denke, es tut gut, wenn wir einstimmen in das Lied »Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag«, Nummer 422. Die Jahre mit Jesus verwandelten den egozentrischen Fanatiker in einen reifen, ausgewogenen Mann, der schon immer leidenschaftlich für die Wahrheit eiferte. Na, Pep, in unmittelbarer Nähe bei Jesus erlebte und erfuhr Johannes, was Liebe, echte, göttliche Liebe ist. Er begann das notwendige Gleichgewicht zwischen Wahrheit und Liebe zu verstehen. Denn Wahrheit ohne Liebe macht fanatisch. Wahrheit ohne Liebe fehlt der Anstand. Sie ist nicht anders als brutal. Liebe ohne Wahrheit hingegen besitzt keinen Charakter. Sie ist Heuchelei. John MacArthur schreibt: Viele Menschen sind genauso unausgeglichen, wie Johannes es war. Allerdings in der entgegengesetzten Richtung. Sie betonen die Liebe zu stark. Einige sind einfach nur unwissend. Andere wurden getäuscht. Wiederum andere scheren sich einfach nicht um die Wahrheit. Und alles, was bleibt, ist Irrtum, gekleidet in oberflächliche, tolerante Sentimentalität. Das ist ein armseliger Ersatz für Liebe. Sie reden viel von Liebe und Toleranz, aber es fehlt ihnen jegliches Interesse an der Wahrheit. Wirkliche Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit. Das Wunder, dass Christus ihn liebte, erfüllte Johannes mit ehrfürchtigem Staunen. Jesus Christus liebte alle Apostel mit vollkommener Liebe. Doch Johannes schien diese Realität auf eine einzigartige Weise ergriffen zu haben. Beim letzten Abendmahl war Johannes ein ganz Päber. Mit seinem Kopf lehnte er an der Brust Jesu. Tilman Riemenschneider hat also ein wunderschönes Altarbild geschnitzt. Vermutlich lehnte er an der Brust Jesu, damit er jedes Wort der Wahrheit hören konnte. Dazu passt das Lied "Sicher in Jesu Armen, sicher an Jesu Brust", das wir nun gemeinsam singen, 437. Im Garten Gethsemane, da durfte Johannes zusammen mit Simon Petrus und seinem Bruder Jakobus Jesus ganz nahe sein. Er war ihm nahe, obwohl er schlief. Bei der Kreuzigung war er der einzige Jünger, der zusammen mit Maria und den Frauen, zu denen auch seine eigene Mutter gehörte, Jesus nahe war. Ihm vertraute Jesus seine Mutter an. Und da heißt es, von der Stunde an nahm er sie zu sich und sorgte für sie. Am Ostermorgen war Johannes auch ein ganz Päber, als er zusammen mit Simon Petrus zum Grab eilte. Als erster war er zur Stelle. Von ihm heißt es, dass er, als er das leere Grab und die fein säuberlich zusammengelegten Tücher sah, glaubte. Wenig später, am Morgen am See Genezareth, als die Netze prall gefüllt waren, flüsterte Johannes dem Petrus zu: Es ist der Herr. Zusammen mit den Aposteln wurde Johannes ein Zeuge des Auferstandenen. Er war dabei, als Jesus Christus zum Vater zurückkehrte und auch bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. In der Apostelgeschichte finden wir ihn an der Seite des Petrus. Als sein Bruder Jakobus zum ersten Märtyrer der Gemeinde wurde, war der persönliche Verlust des Johannes größer als der der anderen Jünger. Mehrere Zeugen der frühen Kirchengeschichte berichten, dass Johannes bis zu Marias Tod in Jerusalem blieb und sich um sie dort gekümmert hat. Genauso wie die anderen Jünger verließ Johannes Judäa noch vor der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70. Alle verlässlichen Quellen der frühen Kirchengeschichte bezeugen die Tatsache, dass Johannes der Leiter der Gemeinde von Ephesus wurde, die der Apostel Paulus gegründet hatte. Dort sammelte er Schüler um sich, zu denen auch Polykarp, der spätere Bischof von Smyrna, gehörte. Von Ephesus aus gründete er die 6 asiatischen Gemeinden, an die die Sendschreiben in den Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung gerichtet sind. Und in Ephesus verfasste er vermutlich zwischen 85 und 90 nach Christus unter der Federführung des Heiligen Geistes ganz nah, päp bei Jesus, sein Evangelium und die 3 Johannesbriefe. Martin Luther hat es als das zarte, echte Hauptevangelium genannt, dem der Vorrang gebühre. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses Herrenwort hat uns Johannes überliefert. Und nicht weniger charakteristisch ist auch Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In seinem Evangelium gebraucht Johannes das griechische Wort für Wahrheit 25 Mal und noch einmal 20 Mal dazu in seinen 3 Briefen. In 3. Johannes 4 schreibt er: Eine größere Freude habe ich nicht als die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und jemanden, der behauptet, ein Gläubiger zu sein, aber dies nicht durch sein Leben bewies, bezeichnet er als Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Das steht in 1. Johannes 2, Vers 4 und 1, Vers 6 und 8. Ein zweites Wort, das er wiederholt gebraucht, ist das Wort Liebe. 80 Mal. Ihm sinnt er nach und entfaltet es in immer neuen Durchblicken. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes lernte zu lieben, wie der Herr ihn liebte. Er wurde zum Apostel der Liebe. Im Johannesevangelium erwähnt er kein einziges Mal seinen Namen. Vielmehr spricht er 4-mal von sich als dem Jünger, den Jesus lieb hat. Ein Jünger nach dem anderen erlitt in der Blüte seines Lebens den Märtyrertod. Zum Schluss blieb Johannes allein übrig. Und während der großen Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian, einem Bruder von Titus, der den Tempel zerstört hat, wurde Johannes im Jahr 94 bis 96 von seiner Gemeinde Ephesus weggerissen und nach Patmos verbannt, einer kleinen Insel in der Ägäis vor der Westküste der heutigen Türkei. Dort lebte er in einer Höhle. Sicher ist, dass er dort unter extremsten Entbehrungen und Verlusten die Offenbarung schrieb. Dieses Buch bildet den krönenden Abschluss der göttlichen Offenbarungen der Heiligen Schrift. Es ist das Buch der Vollendung. Und am Schluss von Offenbarung 22 steht die ernste Ermahnung an jeden Leser, doch ja das Heil in Christus zu ergreifen, solange dazu noch Gelegenheit ist. Und der erhöhte Herr sagt ja, ich komme bald. Amen. Die Gemeinde antwortet, ja, komm, Herr Jesus. Im Jahr 96 nach Christus durfte Johannes wieder zu seiner Gemeinde nach Ephesus zurückkehren. Hieronymus schreibt in seinem Kommentar zum Galaterbrief, dass der betagte Apostel so gebrechlich war, dass sie ihn jeden Tag in die Gemeinde tragen mussten. Und eine Redewendung sei beständig auf seinen Lippen gewesen: Meine Kinder, liebt einander. Und als man ihn fragte, wieso sagst du immer das Gleiche? Kannst du uns nicht auch noch ein anderes Herrenwort sagen? Da sagte er, es ist das Gebot des Herrn. Und wenn ihr nur das befolgt, dann reicht's aus. Bis zuletzt blieb Johannes ein Päber. Sein Anliegen war, nah bei Jesus und nichts zwischen ihn und sich treten zu lassen. Das bedeutet im Lichtleben. Das ist der Weg, der zum Ziel führt. Um das Jahr 98 nach Christus ist Johannes gestorben. Und mich hat so bewegt, dass dieser schlichte Fischer vom See Genezareth zu so einer Persönlichkeit herangereift ist. Erst so jähzornig, aufbrausend. Vielleicht ist einer, der unter seinem Temperament leidet. Dann gilt das Rezept vom Johannes: Werden Sie ein Päber. Leben Sie ganz nah mit Jesus. Dann gewinnt das Leben Profil. Nicht nur für hier, auch für die Ewigkeit. Und im neuen Jerusalem, da ist der Name des Johannes auf einem Grundstein eingraviert. Und da werden wir mal erfahren, wie viele Menschen allein durch das Lesen des Johannesevangeliums oder durch eine Predigt darüber oder die Johannesbriefe zum Glauben gekommen sind. Und erst recht die Offenbarung. Bischof Sakrausky hat mal gesagt, die Offenbarung, die hat zu allen Zeiten nur die leidende Gemeinde verstanden. Herr Jesus Christus, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Dieses Lied singen wir zum Schluss, 439. Zum Schluss noch ein paar Abkündigungen. Erst einmal ganz vielen Dank dem Bläser und Schwester Annegret für die musikalische Gestaltung, dass sie uns mitgenommen haben ins Lob Gottes. Vielen Dank. Für die nächste Woche wünsche ich Ihnen Kraft und Mut und Gottes Segen. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.